Ich kann inhaltlich anknüpfen an das, was Christian mir gesagt hat. Für die, die uns noch nicht kennen, das CAS Medienprogramm Südosteuropa ist eine Initiative für Medienvielfalt, Qualitätsjournalismus und auch moderne politische Kommunikation in 10 Ländern Südosteuropas. Wir sitzen in Sofia, meine Kollegin Dobrina ist auch hier, also wir haben ein internationales Team in Sofia und sind zum einen aktiv im Bereich Schulungen für Journalisten, vor allem im investigativen Journalismus, aber eben auch organisieren Arbeitsgruppen mit Experten und Konferenzen, öffentliche Podiumsdiskussionen, teilweise auch mit Professor Weberling zusammen, dessen Gruppe wir einmal im Jahr nach Südosteuropa einladen und dort immer eine ganz gute Resonanz haben mit unseren Themen. Ich möchte Ihnen heute ein paar Einblicke geben in die Situation in Südosteuropa, insbesondere was die Hürden für Medienfreiheit sind und was mögliche Alternativen für eine bessere Mediensituation darstellt. Christian Mier hat schon darauf aufmerksam gemacht, dass Medienfreiheit weltweit auf dem Rückgang ist, weltweit unter Druck ist. Politischer Druck hat zugenommen, aber auch Druck teilweise in anderen Kontinenten durch terroristische Gruppen, durch kriminelle Gruppen. Und wenn wir auf Europa zurückschauen, sehen wir, dass wir auch in Europa zunehmend Schwierigkeiten mit der Pressefreiheit haben. Es gibt in einigen Ländern Europas oder in der europäischen Nachbarschaft autoritäre Tendenzen und die Frage auch hier für diese Konferenz ist, wie können wir Freiräume für Journalisten erhalten? Ich schaue kurz auf die Rankings von Reporter ohne Grenzen der vergangenen 2 Jahre. Man hat gesehen, auch bei Freedom House, bei der anderen Organisation, die solche Rankings aufstellt, dass mehr Länder sich verschlechtert als verbessert haben in Südosteuropa, also in einer Region, die die meisten Länder des ehemaligen Jugoslawien umfasst, plus Länder wie Albanien, Bulgarien, Rumänien und die Republik Moldau. Und in der jüngsten Einschätzung von Reporter ohne Grenzen bewegen sich diese Länder zwischen Platz 49, Rumänien ist an der besten Stelle und Mazedonien auf Platz 118 von 180 Staaten weltweit. Und wenn wir Europa sehen als eine Gemeinschaft von Werten, dann ist natürlich diese Platzierung in den meisten Fällen nicht ausreichend und auch nicht zufriedenstellend für diese Länder. Bulgarien ist, muss ich jetzt mit erwähnen, das Schlusslicht in der EU und weiter abgerutscht auf Platz 113 im globalen Vergleich. Das hat aber nicht nur politische Ursachen, vielleicht auch nicht in erster Linie politische Ursachen, sondern es gibt eine ganze Reihe von anderen Gründen, die auch zu geringer Medienfreiheit beitragen und auf die ich dann kurz eingehen werde. Und politisch gesehen gibt es natürlich die Befürchtung, dass manche schlechte Beispiele auch Schule machen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Und Christian Mier hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die EU sich auch zu diesen Entwicklungen positionieren muss. Und manche Entwicklungen, die wir aktuell erleben, haben sich hier in dieser Statistik natürlich noch gar nicht niedergeschlagen, sondern werden sich vermutlich auch erst in einer weiteren Statistik niederschlagen. Hindernisse für Medienfreiheit und Medienvielfalt in Südosteuropa sind nicht immer politisch begründet oder nicht immer originär politisch begründet. Also in vielen Ländern, in denen wir arbeiten, ist es nicht so, dass kritische Journalisten im Gefängnis landen, ist es nicht so, dass kritische Journalisten ständig körperlich angegriffen werden oder verhaftet werden, weil sie angeblich ihre Steuern nicht gezahlt haben, sondern es gibt auch viele Gründe, die innerhalb der Branche selbst liegen, insbesondere was die Medieneigentümer angeht. Viele Medieneigentümer besitzen Medien nicht, weil sie publizistische Ambitionen haben, weil sie ein gutes Produkt machen wollen und mit diesem guten Produkt Geld verdienen wollen, sondern sie besitzen Medien, um ihre eigenen wirtschaftlichen oder politischen Interessen zu verfolgen und sich an politischen Kampagnen beteiligen. Und insofern haben sie, wie wir auch schon gehört haben, gerade eben nicht immer Interesse an objektivem und unabhängigem Journalismus. Hinzu kommen Monopoltendenzen in einigen Medienmärkten, intransparente Eigentumsverhältnisse und Geldquellen der Medien und auch Verquickungen mit staatlichen Strukturen, insbesondere im finanziellen Bereich. In vielen dieser Länder ist der Staat der größte Werbekunde und insofern können Sie sich denken, dass die Medien auch nicht besonders kritisch gegenüber der Regierung sind. Mangelhafte Arbeitsbedingungen der Journalisten, schlechte Bezahlung, aber auch prekäre Arbeitsverträge kommen dazu. Wir haben diese Diskussion auch in Deutschland, aber es ist nochmal hier auf einem anderen Niveau. Und oft kann man auch sehen, dass die Journalisten untereinander sich nicht einig sind, wie mit diesen Missständen umgegangen werden soll. Wir können natürlich viel die politischen Rahmenbedingungen kritisieren oder auch die Medieneigentümer, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass Journalisten untereinander Solidarität zeigen, sich gut organisieren, dass Medienorganisationen, also Journalistenverbände, ihre Aufgaben ernst nehmen und auch eine Art Selbstregulierung und Interessenvertretung der Branche vornehmen, und daran fehlt es auch. Was sind mögliche Alternativen zu alten Strukturen? Also mit alten Strukturen meine ich die herkömmlichen Medien, die politisch stark beeinflusst sind oder von Oligarchen für ihre Zwecke missbraucht werden. Natürlich gibt es in Südosteuropa und in, das heißt in manchen neuen EU-Mitgliedern und auch in Ländern, die Beitrittskandidaten sind, zunehmend Online-Nachrichtenportale. Sie sollten dazu wissen, dass Printmedien in diesen Ländern im Grunde keine Rolle mehr spielen. Natürlich gibt es Tageszeitungen, aber die Tageszeitungen sind im Grunde nur noch ein Instrument für den Meinungsstreit der Eliten, aber nicht eine wichtige Nachrichtenquelle für die Mehrheit der Bevölkerung. Das Fernsehen hat eine dominierende Rolle. Danach kommen Online-Medien mit einem relativ großen Abstand, weil die Durchdringungsrate von des Internets noch nicht so hoch ist wie hier in Mitteleuropa. In den Städten nutzt jeder das Internet, die jüngere Generation vor allem, aber ältere Generationen und die ländliche Bevölkerung sind noch nicht in dem Maße an das Internet angeschlossen. Insofern dominiert das Fernsehen nach wie vor die Szene. Online-Medien kommen hinzu und leisten tatsächlich auch schon einen wesentlichen Beitrag zur Medienvielfalt. Es ist allerdings nicht immer so, dass online automatisch mehr Qualität bedeutet, sondern teilweise im Gegenteil haben wir hier auch die Herausforderung, dass viel kopiert wird, dass auch die journalistischen Standards nicht immer eingehalten werden. Und ich bin also jetzt nicht in erster Linie dafür, online für besser zu halten, sondern man muss auch hier genau hinschauen. Eine Tendenz, die wir durchaus haben in Südosteuropa und die für die Medienlandschaften dort auch charakteristisch ist, ist die Gründung vieler neuer, unabhängiger Journalistenbüros. Das sind nicht nur freie Journalisten, die eben als Freelancer arbeiten, sondern es sind journalistische NGOs, neue Initiativen, vor allem im investigativen Bereich. Und diese Initiativen sichern sich Förderung durch europäische Strukturen, durch internationale Geldgeber, experimentieren auch mit Crowdfunding und versuchen dafür zu sorgen, dass es kritische Berichterstattung außerhalb der herkömmlichen Medien geben kann. Natürlich sind auch die sozialen Medien bis zu einem gewissen Grad ein Korrektiv. Allerdings können sie nicht professionellen Journalismus ersetzen. Sie dienen aber dazu, politische Mobilisierung möglich zu machen und auf Themen hinzuweisen, die vielleicht in manchen staatsnahen Medien verschwiegen werden. Und zunehmend sind auch Auslandsmedien westlicher Länder gefragt als Informationsquelle. Es wird sogar bedauert, dass Organisationen wie die Deutsche Welle sich zunehmend zurückgezogen haben aus Südosteuropa, weil man diese Medien, Deutsche Welle wird oft erwähnt, aber vielleicht auch französische oder amerikanische oder britische Medien, man sieht diese nicht nur als Sprachrohr Deutschlands oder Großbritanniens oder Amerikas, sondern man sieht sie als einen Beitrag zur Medienvielfalt. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel für investigativen Journalismus auf dem Balkan. dass es handelt sich um die bei den Organisationen, die ich erwähnt habe, um Gruppen wie ZINS, KRIG, OCCRP und andere, die in Serbien, in Rumänien und benachbarten Ländern aktiv sind. Und wir arbeiten auch zusammen mit dem Balkan Investigative Reporting Network. Das ist eine internationale NGO dort in der Region. Und wir veranstalten gemeinsam eine Sommerschule für investigativen Journalismus. Ein anderes Instrument, wenn ich gerade mal Christian um die Publikationen bitten darf. Also wir haben hier auch zum Beispiel ein Schulungskonzept entwickelt, das nennt sich Entrepreneurial Journalism, wo wir eben junge Reporter, die sich selbstständig machen wollen im Internet, die ihre eigenen Konzepte entwickeln wollen, schulen, nicht nur wie sie fürs Internet schreiben, sondern auch wie sie Geschäftsmodelle entwickeln und sich Partner suchen. Und in manchen Fällen haben wir also auch schon erfolgreiche Beispiele, gerade auch im regionalen oder lokalen Journalismus, der ja in diesen Ländern oft nicht sehr weit entwickelt ist, wo dann zum Beispiel Portale für bestimmte Regionen oder Städte entwickelt werden und auch auf regionaler Ebene kritischer Journalismus ermöglicht wird. In dieser Hinsicht schätze ich auch die Zusammenarbeit mit Professor Weberling, mit der Viadrina, weil wir diese Arbeitsgruppe zum Thema Medienrecht und Selbstregulierung gemeinsam haben und zurzeit auch darüber sprechen, welche Empfehlungen wir geben können zur Gründung unabhängiger journalistischer Start-ups. Und wir haben also jetzt schon ein halbes Jahr an diesem Thema gearbeitet und werden in Kürze auch diese Empfehlungen nochmal zusammenfassen, welche Rechtsform eignet sich für solche Start-ups, worauf muss man achten beim Management, bei der Finanzierung und bei der redaktionellen Arbeit. Und wir hoffen, dass wir damit dann auch einen guten Beitrag leisten können für junge Journalisten oder manchmal auch durchaus Journalisten aus der älteren Generation, die über neue Wege nachdenken und sich vielleicht unabhängig und selbstständig machen möchten. Ein anderes Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, ist der Umgang der Medien mit der Vergangenheit. Also wie berichtet man über den Kommunismus oder über die Jugoslawienkriege? Teilweise haben die Medien dort auch schwierige eigene Geschichten bei diesen Themen und wie sie damit heute umgehen und darüber berichten. Weil wir hier an einer Uni sind, zeige ich jetzt noch eine Folie zum Thema Journalistenausbildung. Wir haben also Studenten, Journalismusstudenten in den 5 größten Ländern Südosteuropas befragt, was ist ihre Motivation, Journalismus zu studieren. Wir haben sie auch gefragt, ob sie zufrieden sind mit ihren Lernbedingungen. Das können Sie woanders nachlesen. Wir haben auch dazu eine Publikation neulich veröffentlicht. Das finden Sie auf unserer Homepage. Ich zeige Ihnen jetzt nur dieses Ergebnis. Und die meisten Studenten haben tatsächlich gesagt, wir studieren Journalismus entweder, weil es unser Traumjob ist oder weil wir eben gesellschaftlich oder politisch etwas verändern wollen. Das heißt, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen gibt es immer noch einen hohen Idealismus unter jungen und angehenden Studenten. Und das gibt mir eine gewisse Hoffnung. Und natürlich werden wir oft gefragt, kann man denn diese schwierigen Rahmenbedingungen überhaupt verändern? Und man kann sie nicht in kurzer Zeit verändern, aber man kann mit motivierten und guten Leuten arbeiten im Journalismus, aber auch in anderen Bereichen, die die Zustände verbessern möchten. Und wenn diese Leute dann Karriere machen und Einfluss gewinnen, dann besteht, glaube ich, durchaus Hoffnung. Und die Studenten von heute sind vielleicht die Chefredakteure von morgen. Insofern, glaube ich, ist es sinnvoll, sie nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn Sie mehr wissen möchten über die Mediensituation in Südosteuropa, können Sie schauen auf eine Webseite, die heißt balkanmedia.org. Dort finden Sie Berichte über die Medienlandschaften der einzelnen Länder. Das haben wir also vor 3 Jahren gegründet, diese Webseite, die wird zunehmend aktualisiert. Sie finden Überblickstexte zum Thema Pressefreiheit, aber auch Konferenzen und Termine, die in Südosteuropa stattfinden und Hinweise auf Fachliteratur. Also wir sprechen hier über schlechtere oder schwierigere Bedingungen für Medienfreiheit. Ich möchte Christian Mier übrigens auch zustimmen, dass die EU sich stärker positionieren muss. Allerdings geht es für die EU nicht unbedingt nur um die Wahl zwischen Pressefreiheit und wirtschaftlichen Perspektiven, sondern es geht auch um die Frage der politischen Stabilität. Das ist ja oft so eine schwierige Frage. Achtet man stärker auf die harten Faktoren oder auf die weichen Faktoren? Freut man sich, dass ein Land politisch stabil ist, oder schaut man genau hin und kritisiert dann mangelnde Medienfreiheit, mangelnde Meinungsvielfalt? Da ist, glaube ich, die EU oft auch sehr pragmatisch. Kann man, glaube ich, über die Frage der Subventionen doch auch mehr Kontrolle ausüben. Und das ist, die EU schiebt ja immer die Verantwortung für den Einsatz von Fördermitteln auf die einzelnen Länder. Und vielleicht würde es helfen, wenn Brüssel genauer hinschaut, wie werden Fördermittel verwendet. Und wenn dann auch Kriterien wie die Medienfreiheit eine Rolle spielen, sind wir vielleicht ein Stück weiter. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und ich freue mich auf die Diskussion.